Ich möchte zuerst beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir uns in deinem Namen hier versammeln dürfen. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du hier bist. Aber ich bitte dich, dass du deinen Segen auf diese Predigt legst, Herr. Öffne unsere Herzen, um dein Wort in der rechten Weise zu verstehen, Herr, dass wir berührt werden, Herr. Gib du mir ein demütiges Herz, dein Wort in der rechten Weise weiterzugeben. Und Heiliger Geist, wirke du bei jedem Einzelnen. Du weißt, was jeder Einzelne braucht. Du weißt, welche Berührung er braucht. Herr, wir brauchen keine klugen Worte, wir brauchen Berührung von dir. So bitte ich dich im Namen Jesu, dass du wirklich Gnade gibst heute Morgen. Und ich will dich loben und preisen und anbeten dafür im Namen Jesu. Amen. Ihr Lieben, ich habe die ganze Zeit einen Eindruck, den ich irgendwie weitergeben will. Bei mir ist das Problem, wenn ich spüre, Gott will reden, kann ich nicht einfach drüber weggehen. Das sind Menschen, die sagen zu Gott, Herr, ich brauche mehr von dir, ich möchte dein Feuer haben. Und Gott sagt zu dir, weißt du, worum du bittest? Ich möchte dir gerne das Feuer geben. Aber wenn du das göttliche Feuer haben willst, kannst du nicht mehr auf zwei Hochzeiten tanzen. Dann musst du dich entscheiden, willst du mein Feuer mit meiner Heiligkeit oder willst du in die Welt gehen? Wenn du dieses Feuer von mir haben willst, das hat einen Preis, aber du musst dich entscheiden. Wenn du mit einem Bein in der Welt sein willst und mit einem Bein im Reich Gottes, wirst du das Feuer nicht kriegen. Aber wenn du von ganzem Herzen Ja sagst und mit beiden Beinen im Reich Gottes stehst, dann wirst du erleben, wie du zum Segen wirst, wie du selbst angerührt wirst von Gott und die Menschen, die mit dir zusammenkommen, werden von Gott berührt. Und Gott stellt dir heute die Frage, entscheide du dich. Wenn du dich richtig entscheidest, es kostet dich was. Aber du wirst die Herrlichkeit Gottes erleben. Ich möchte hier zu einer Predigt kommen. Ich glaube, viele von euch haben das Thema schon öfters erlebt und die, die als Kinder schon ins Reich Gottes hineingewachsen sind, kennen das, glaube ich, auch von der Kinderstunde her. Aber mich bewegt seit einiger Zeit, seit einigen Jahren schon, dieses Thema sehr. Ich habe es überschrieben mit Silber und Gold habe ich nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Es geht um Petrus und seinen Begleiter, sie gehen zum Tempel, wie sie es sonst immer gemacht haben damals. Und dann liegt da ein verkrüppelter Mensch, ich glaube an der schönen Pforte, und hält ihnen so einen Becher entgegen oder liegt vor ihm. Und dann steht in Apostelgeschichte 3 von Vers 6 bis 8 folgendes. Also Petrus schaut ihn an. Und dann sagt Petrus, steht hier, Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Luther sagt, steh auf und geh. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Diese Begebenheit kennen wir eigentlich alle. Gibt es jemanden, der sie nicht kennt? Nicht, okay. Aber weißt du, was mich da fasziniert? Ich habe das lang überlesen. Was für eine Sicherheit hat Petrus in seinem Herzen gehabt, dass er sagen konnte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Weißt du, und diese Sicherheit, ich glaube, Gott will sie uns geben. Ich muss gestehen, mir fehlt es an manchen Stellen. Aber nach dieser Sicherheit sehne ich mich. Weißt du, was du in Jesus hast? Könntest du das sagen? Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Da gehe ich mit. Und was mich heute Morgen bewegt ist, weißt du, ganz persönlich für dich, und da kannst du deinen Namen einsetzen, weißt du, was du in Jesus Christus wirklich hast? Ich meine nicht so die allgemeine Ausgießung des Geistes Gottes, sondern da kann man sagen, Günther, weißt du, Rita, weißt du, und ich, jetzt könnte ich jeden einzelnen Namen sagen, Anton, weißt du, was du in Jesus Christus hast? Ich glaube, dass Gott uns was gegeben hat und wir das entdecken müssen. Aber nicht nur entdecken müssen, sondern lernen müssen, damit umzugehen in der rechten Weise. Und dann können wir rausgehen in die Welt oder egal wohin und sagen, du, Silber und Gold habe ich nicht, aber im Namen Jesu sei geheilt oder im Namen Jesu tu dies oder dir geht so und so. Wir haben in der Teestube immer wieder so Diskussionen gehabt und einmal, ich habe ja im Vorderhaus gewohnt, da war die Teestube zu Ende und dann war Diskussion. Und ich hatte keine Lust mitzudiskutieren. Ich bin in mein Zimmer auch gegangen und irgendwie spürte ich, Gott will noch was von mir. Ich dachte, Herr, was willst du von mir? Ich will mich jetzt ausruhen. Und dann spürte ich in meinem Geist, geh wieder in die Teestube, ich will dir es zeigen. Und dann bin ich da runtergegangen und da stand ein junger Mann, ich kannte ihn nicht. Er diskutierte mit einem Glaubensbruder, den wir jetzt noch kennen, das ist der Mann von ihrer besten Freundin. Und ich spürte, Gott will diesem jungen Mann was sagen. Die waren in der Diskussion und ich war damals jetzt nicht so, der sich daneben gestellt hat und gewartet hat. Ich habe den mitten in der Diskussion umgedreht. Der hat mich ganz überrascht angeguckt. Und dann habe ich gesagt, warum rennst du vor Gott weg? Gott hat schon so oft zu dir gesprochen, warum rennst du vor Gott weg? Der guckt mich ganz überrascht an, woher weißt du das? Sag ich, du, ich habe einen lebendigen Gott, der dein Herz kennt. Weißt du, was du in Jesus hast? Ich persönlich denke, wir sind nicht nur einfach nur in die Nachfolge Jesu Christi berufen, sondern jeder hat einen himmlischen Schatz bekommen, eine himmlische Ausrüstung, wo wir lernen müssen, wie wir damit umgehen und wie wir das anwenden können, dass andere gesegnet werden. Ich musste erstmal lernen, wenn Gott durch mich segnen will, dass die Leute nicht erstmal den großen Anton sehen, sondern dass sie Gott sehen. Weil die guten Dinge kommen von Gott. Die Ausrüstung kommt von Gott. Und ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Überzeugung, Gott will dir heute die Augen ein bisschen öffnen über das, was er für dich hat. Und für dich stellt sich dann die Frage, was machst du damit? Aber das brauchst du mir nicht beantworten. Das musst du mit deinem Herrn ausmachen. Wir lesen hier auch, Petrus war so überzeugt von dem, was er von Gott hatte, dann steht hier, und er ergriff ihn bei der rechten Hand, versucht das mal mit einem, der gelähmt ist, ergriff ihn mit der rechten Hand, steht hier, und richtete ihn auf. Ich weiß nicht, wer von euch den Jonki Cho noch kennt aus Finnland, Korea. Der hat mal von seinem ersten Wunder berichtet, der hatte lange gefastet und dann wurde in seine Gemeinde, damals hatte noch nicht die große Kirche gehabt, so ein total verkrüppelter Mensch hingelegt und er hat für ihn gebetet und war so überzeugt, dass Gott den anrührt, dass er die Beine gerade gerichtet hat und er sagt, das hat gekracht, wie wenn die Knochen krachen. Dann die Hände aufgerichtet. Wenn das jemand gesehen hätte, der hätte ihn verhaftet oder was weiß ich. Und der junge Joe hat gesagt, Gott, du hast gesagt, du heilst den. Und als es dann fertig war, ist der ehemalige Krüppel aufgestanden und durch den Raum gerannt. Und dann sind sie beide gerannt. Der Krüppel vor Begeisterung und Yonggi Cho vor Begeisterung, weil es funktioniert hat. Weißt du, wir müssen lernen, mit dem, was Gott uns gegeben hat, richtig umzugehen. Aber sei weise. Mach es jetzt nicht unbedingt so, wie Yonggi Cho gemacht hat. Gell? Ich habe geschrieben, er wusste, was er in Jesus hat. In Römer 8, Vers 31 und 32 steht, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er mit ihm uns nicht auch alles schenken? Wie gehen wir mit den Dingen um, die Gott uns gibt? Herr, hast du es gegeben? Ich würde so gern gesegnet sein. Wie kann ich ein Segen sein? Herr, hilf du mir. Da waren meine Kinder für mich wirklich eine Belehrung. Wenn Gott uns was zusagt, gehen wir dann immer wieder zu ihm hin oder sagen wir, okay, Herr, du hast gesagt, ich warte, bis du es gibst. Unsere älteste Tochter, als sie noch so jung war, wollte sie unbedingt eine Tafel Schokolade und ging zur Mama. Mama, gib mir eine Tafel Schokolade. Ich habe jetzt keine Schokolade da. Mama, ich will eine Schokolade. Du, ich habe jetzt keine gekauft und ich will jetzt nicht einkaufen. Aber ich will eine Schokolade. Und dann ist ihr der Kragen geplatzt und sagt, ach, geh doch zum Papa. Dann ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, Papa, ich möchte eine Tafel Schokolade. Da habe ich gesagt, weißt du was, morgen kriegst du eine. Sagt sie, okay, ist gut. Und war wieder ruhig. Sie wusste, Papa, gib dir es, wenn er es sagt, dann macht er das. Haben wir mal herausgefunden, was Gott für uns vorbereitet hat, was er uns gegeben hat und wie viel davon verwenden wir oder wenden wir in unserem Glaubensleben an? Ist es nicht so, dass wir manchmal denken, na, also mit meiner jetzigen Einstellung kann Gott mich nicht segnen oder so unvollkommen wie ich bin, kann er mich nicht gebrauchen. Ich sage dir ein kleines Geheimnis. Selbst wenn du Jesus 50 Jahre nachfolgst, bist du niemals so vollkommen, dass du seinen Segen verdient hättest. Es ist Gnade Gottes. Und wir müssen lernen, in dieser Gnade richtig zu leben. Gnade Gottes heißt, die Herrlichkeit Gottes in mein Leben hineinzuziehen und umzusetzen. Aber auch, so wie wir es am Anfang gehört haben, hatte ich eigentlich so nicht geplant gehabt. Aber auch, dass wir uns entscheiden, nicht mit einem Bein in der Welt zu sein, mit dem anderen Bein in der Gemeinde, sondern mit beiden Beinen im Reich Gottes. Das sind einfach Dinge, die sich irgendwo gegenseitig ausschließen. Das ist nicht so, dass Gott die Segnung für dich nicht bereitet hat, sondern du entscheidest selbst, wie Gott dich segnen kann. Dazu haben wir sein Wort. Und es ist nicht so, dass Gott mit einem Knüppel hinterm Rücken steht. Bei uns im Heim war das so. Unser Erzieher, der hat hier immer so ein langes Bambusstöckchen gehabt. Das war, ich weiß nicht, so 7-8 Millimeter. Und wenn irgendwas nicht funktioniert hat, pst, bumm. Und den habe ich oftmals gespürt. Manchmal konnte ich nicht mal sitzen, sondern habe beim Essen gestanden. Aber weißt du, ich will mal so sagen, Gott prügelt seine Geschenke, seine Herrlichkeit nicht in dein Leben rein, sondern so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, um dich zu erlösen, um dir einen Weg zu zeigen, wie du nicht nur in den Himmel kommst, sondern wie du auf der Erde selbst gesegnet sein kannst und zum Segen gesetzt werden kannst, ohne dass du dir überlegst, wie kann ich zum Segen werden. Ich habe hier geschrieben, er hat uns alles gegeben. Nehmen wir das auch für uns in Anspruch. Wissen wir, was wir in Jesus Christus haben? Und da möchte ich ein Lieblingsthema von so manchen Christen anschneiden. Geistlicher Kampf, geistliche Kriegsführung. Ist das nicht irgendwo ein Begriff? Wie kann ich das vollmächtig machen? Und ähnliches. Und da gibt es ein Beispiel, das mich auch wieder sehr bewegt. Ich habe hier geschrieben, wir sind in einen geistlichen Kampf hineingesetzt. Womit kämpfen wir? Und da gibt es eine fantastische Stelle in der Bibel. Da muss ich eins sagen, da ist so das ganze israelitische Heer versammelt, auf der anderen Seite die Philister, und dann kommt so ein großer Mann. Wie hieß der, wisst ihr das? Goliath, richtig. Und verhöhnt das israelitische Heer. Wenn jetzt am Anfang von der ganzen Sache David gekommen wäre und gesagt hätte, Leute, macht euch keine Sorgen, ich habe eine Schleuder, den machen wir alle, hätten sie ihn alle ausgelacht. Aber was war Situation? Sie sind alle bewaffnet gewesen. Keiner hat sich getraut, gegen den Goliath vorzugehen. Und jetzt kommt was sehr, sehr Entscheidendes für jeden Einzelnen von uns. In 1. Samuel 17, Vers 36 bis 39 steht Folgendes. Da ist der David dann zum Saul gebracht worden, weil er gesagt hat, der gehört eigentlich, der verhöhnt Gott. Und Saul sagt, wie willst du den schaffen? Du bist doch so ein Jüngling. Und da sagt David, so hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David fuhr fort, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen, aus den Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Und Saul sagte zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Und dann kommen die entscheidenden Verse, die mir jetzt heute wichtig sind. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen bronzenen Helm auf sein Haupt und zog ihm einen Schuppenpanzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sagte David zu Saul, ich kann nicht damit gehen, denn ich habe es nie versucht. Und David legte sie wieder ab. Wenn der David mit dieser Rüstung gegen den Goliath gegangen wäre, der wäre unterlegen. Weißt du, Gott hat uns Waffen gegeben, wo wir gegen den Feind antreten können. Seine Waffe nützt mir nichts. Ich muss lernen, welche Waffe hat Gott mir gegeben. Ich denke, das ist wichtig. Wir laufen manchmal Gefahr, einfach irgendwo lesen wir, so funktioniert es am besten, ich übernehme das und dann funktioniert es doch nicht. Dann kommen wir in innere Probleme. Haben wir Gott gefragt, Herr, welche Waffenrüstung hast du mir gegeben? Wir lesen dann hier in 1. Samuel 17 ab 40, und da habe ich extra einen längeren Abschnitt genommen. Und er nahm seinen Stab in seiner Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Das ist schon mal, entweder war David leichtsinnig oder er wusste, was er mit seiner Schleuder anrichten kann, ihr Lieben. Diese kleine Schleuder war für David wichtiger als eine Waffenrüstung, die einen scheinbar in alle Richtungen schützt. Und mit dieser kleinen Schleuder hat David nicht nur Goliath überwältigt, aber das werden wir noch lesen. Und der Philister ging und kam David immer näher, und der Mann, der den Schild trug, ging vor ihm her. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war und er war rötlich und schön von Aussehen. Ein Krieger, der hat vernarbte Gesichter, der sieht nicht schön aus. Such bei mir nicht die Narben, ich bin auch so nicht schön. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Wir sehen, die Waffe Davids hat den Philister überhaupt gar nicht interessiert. Warum? Er kannte die Wirkung nicht, wenn der Segen Gottes drauf liegt. Und David antwortet dem Philister, und das ist wichtig für unseren geistlichen Kampf. Und David antwortet dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. David wusste, in wessen Namen er jetzt gegen Goliath angeht. Und wir müssen eines lernen: Der Kampf gegen Satan ist nicht eine persönliche Sache, ich zeig dir schon, wie du mit mir umgehen darfst, sondern es ist eine Sache: Im Namen Jesu verschwindest du. Was, da müssen wir sehen, in welchem Namen haben wir die Autorität, wirklich den Dingen zu begegnen. Und da ist es egal, wie stark du dich fühlst. Irgendjemand sagte: Ich brauche keinen großen Glauben an Gott, sondern ich brauche Glauben an einen großen Gott. Denn unser Gott ist groß. Es gibt keine Schlacht, die er nicht gewinnen kann. Und ich liebe es, auf der Seite des Sieges zu leben. Dann geht hier weiter. David sagt zu ihm: Heute wird der Herr dich in meiner Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Steht so hier drin. Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer errettet. Denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief David eilends von der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen. Den Rest kennen wir. David hat gesagt: Ich komme im Namen des Gottes der Schlachtreihen Israels. Er sagte nicht zu ihm: Du, hör mal, damit habe ich schon Bären und Löwen erledigt. Nein. Und ich glaube, das müssen wir auch lernen im geistlichen Kampf. Wir kommen nicht in unseren Namen oder Kraft unserer Erfahrung, sondern wir kommen im Namen des lebendigen Gottes. Und mit dem werde ich mein Ziel erreichen, weil er hat sich durch seinen Sohn verbirgt. Und dann noch ein kleines Geheimnis. Ich habe hier noch geschrieben: David wusste, dass Gott auf seiner Seite ist und ihm den Sieg gegeben hat. Er hat nicht nur den Goliath damit getötet, sondern die ganzen Schlachtreihen der Philister überwältigt. Denn als die sahen, dass der Goliath gefallen ist, haben sie die Beine in die Hand genommen und sind abgehauen. Das heißt, David hat noch das gesamte Heer der Philister überwältigt. Und die Israelis gingen bloß hinterher und sammelten den Krustein und die, die sich noch gewehrt haben. Ihr Lieben, wir müssen wissen, auf wessen Seite wir stehen und in welchem Namen wir vorwärts gehen. Es kostet einen Preis, aber wir sind auf der Seite dessen, der die gesamte Kraft von Himmels, Erde und unter der Erde in seiner Hand hält. Und weißt du, was das Schöne ist? Im Namen Jesu und durch ihn haben wir Teil von dieser Kraft. Aber wir dürfen damit nicht spielen wie Sandkastenspiele. Ich denke noch an eines unserer Töchter, die hat dann so die Puppe vorne hingestellt, vorne dran so einen Kasten, das war ihr Kanzel, und dann hat sie den Puppen gepredigt. Das kann sie vom Papa, und dann hat sie das so gemacht, spielerisch. Wir sollen manche Dinge spielerisch lernen. Aber wir haben vor Gott und vor uns selbst eine Verantwortung für die Dinge, die Gott uns gibt. Wie gehen wir damit um? Gehen wir damit so um, wie Gott es will? Oder denken wir, wir können damit so Muskelspiele machen und was weiß ich? Da, wo es ernst ist und du im Namen Jesu vorwärts gehst, wirst du erleben, wie Gott auf deiner Seite ist. Aber wenn du damit angeben willst, funktioniert das nicht. So ein kleiner Stein, der ist so unscheinbar. Aber weißt du, wenn du ihn im Namen Gottes wirfst, dann erreicht er sein Ziel, weil Gott bestimmt, wohin der Stein geht. Und das ist das Wichtige, wenn wir im Kampf sind, dass wir wissen, diesen Stein werfe ich im Namen Jesu gegen den Feind und er wird sein Ziel treffen, auch wenn der Feind drüber lacht. Ich habe hier dann noch geschrieben, weißt du, welche Waffe Gott dir gegeben hat? Wie sehen deine Steine aus? Ich habe festgestellt, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, musste ich überhaupt erst mal gucken, habe ich überhaupt Steine? Wie sehen die aus? Und dann habe ich festgestellt, ja, in dem Buch steht, ich soll so und so gegen den Feind vorgehen. So bin ich vorgegangen. In dem Buch stand es so, so bin ich vorgegangen. Aber ich konnte das nicht von meinem Herzen sagen. Und irgendwann habe ich dann verstanden, wenn Jesus auf meiner Seite ist, kann ich sagen, im Namen Jesu. Und es passiert. Bloß wichtig ist, dass mir auf dem Herzen liegt, dass dann Jesus gesehen wird und nicht meine Autorität oder Vollmacht. Ihr Lieben, ich will euch etwas sagen. Wenn der Geist Gottes seine Salbung nicht auf mich legen tät, könnte ich gar nicht sagen. Weil es ist wichtig, dass wir das weitergeben, was der Geist Gottes uns ins Herz legt. Wir müssen lernen zu prüfen, was ist von Gott und was nicht. Dazu gehört aber, dass wir das Wort Gottes auch wirklich lesen, studieren, verinnerlichen. Wer will und kann, kann es auch auswendig lernen. Damit wir wirklich wissen, wie gehe ich damit um. Ich kann auch nicht eine Waschmaschine kaufen und die Gebrauchsanweisung vom Geschirrspüler nehmen und versuchen, die Waschmaschine in Betrieb zu nehmen. Das ist für uns einfach Quatsch. Da nimmt man die Beschreibung der Waschmaschine. Und wenn du im Leben die Kämpfe besiegen willst, dann nimmst du die Bibel in die Hand und lernst, wer ist eigentlich mein Herr und welche Waffen hat er mir gegeben? Und dann lerne, mit diesen Waffen umzugehen. Und du wirst erleben, wie du von Sieg zu Sieg kommst. Eine Niederlage ist keine peinliche Sache. Wenn eine Niederlage kommt, dann ist wichtig, dass wir zum Herrn sagen, Herr, ich habe versagt, bitte vergib du mir. Und dass wir dann wieder zurück zu ihm gehen und sagen, Herr, mit dir werde ich das Ziel erreichen. Gott hat uns Gaben und Fähigkeiten gegeben. Wir sollten sie mehr und mehr ergreifen und anwenden. Aber vor dem Ergreifen steht erstmal erkennen, was hat Gott mir gegeben. Und da geht es auch darum, dass wir nicht neidisch auf andere sind, wenn sie bessere, in unseren Augen bessere Waffen haben, sondern einfach, dass jeder für sich erkennt, Herr, was hast du mir an eine Waffe gegeben und hilf mir, dass ich sie richtig anwende. dann werde ich nämlich zu Segen und der andere freut sich auch, dass ich von Gott gebraucht werde, so wie ich mich freuen sollte, wenn jemand anders von Gott gebraucht wird. In Markus 16, Vers 15 bis 18 steht: Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Die Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Eine Frage. War in den Versen, die ich jetzt vorgelesen habe, drin gestanden, wenn sie stark im Glauben sind? Nein. Oder wenn sie sich besonders stark fühlen? Auch nicht. Sondern in Jesus Christus sind wir in der Lage, diese Dinge zu tun. Und wenn sie nicht geschehen, dann gehen wir zum Herrn und sagen: Herr, ich glaube immer noch an dein Wort. Ich habe lange Zeit zu kämpfen gehabt, wenn ich mit Kranken gebetet habe und es ist nichts geschehen, habe ich gedacht: Herr, darüber kann ich nicht predigen. Dann habe ich gemerkt, irgendwie ist mein Frieden weg. Wenn der Herr in seinem Wort sagt, dass sie gesund werden, dann werde ich das auch predigen, auch wenn ich es direkt nicht sofort wahrnehme. Da gibt es eine uralte Geschichte, meine Frau hört hoffentlich weg, weil sie kennt sie schon in- und auswendig. Als wir verlobt waren, hat sie bei einer Glaubensschwester gelebt, die Schwester Heinz. Das war so eine alte Schwester, liebe Schwester, so schön, kräftig und sie hat den Kohleofen. Und wir hatten ausgemacht, wir gehen hin bei ihr Kaffee trinken und für sie einkaufen und so. Und dann kommen wir dahin, liegt sie auf der Couch, so ein dickes Knie mit fürchterlichen Schmerzen. Waren das fürchterliche Schmerzen? Ich glaube ja, gell? Ja, sie nickt. Und ich muss mich immer erkundigen, weil manche Dinge sehe ich nicht mehr so richtig. Und dann hat sie uns erzählt, da ist der Kohlenlieferant gekommen, der hatte so 2 Zentnersäcke Kohle im Rücken. Sie ist die Steintreppe runtergegangen und der kam nicht durch die Tür. Dann hat er sich durchgedrängt und ist mit den 2 Zentnersäcken ihr ins Kreuz gefallen. Sie sind beide die Treppe runtergefallen und sie ist mit dem Knie voll auf die Steintreppe geknallt. Sie hatte dickes Knie, konnte sich kaum bewegen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen einkaufen. Wenn wir zurückkommen, die Juli kommt früher, die macht dann alles fertig mit dem Kaffee. Dann können wir Kaffee trinken. Und dann hat sie sich auf ein Stühlchen gesetzt und dann sagt sie noch zu mir: Anton, bete noch mit mir. Und ich weiß das noch wie heute. Ich dachte, ich beten? Was soll da bei mir geschehen? Oder bei ihr? Dann habe ich noch die Hände bei ihr aufgelegt und habe gesagt: Herr, wenn es dein Wille ist, nimm ihr ein bisschen die Schmerzen weg. Und selbst da hatte ich keinen Glauben. Dann sind wir gegangen. Meine Frau ging dann ein bisschen früher wieder hin. Und als ich zurückkam, haben beide gestrahlt, am Tisch gesessen, alles war hergerichtet. Ich sage: Was ist denn hier los? Da sagte Juli: Du, die Schwester Heinz sollte dir das erzählen. Und dann sagt sie: Weißt du, Anton, als du mit mir gebetet hast, ist ein warmer Strom durch meinen Körper gegangen. Die Schmerzen waren weg. Ich habe die ganze Küche aufgeräumt. Als die Juli kam, war alles schon hergerichtet. Und dann hat die Juli zu ihr gesagt: Dann nimm mal den Verband weg. Da war so ein richtig blauer Fleck, großer. Wenn Gott dich geheilt hat, dann ist das auch weg. Und da war kein großer blauer Fleck mehr, sondern nur noch ein ganz kleiner. Der war in 1-2 Tagen ganz weg. Da hatte Gott sie doch tatsächlich angerührt, obwohl ich überhaupt gar keinen Glauben gehabt habe und nicht mal gespürt habe, dass da irgendwas durchfließt. Du, Gott ist doch abhängig, nicht ich. Und das ist für mich ein Vorbild. Wenn Kranke zu mir kommen oder wenn ich für Kranke bete, ich bete mit ihnen, weil Gott gesagt hat, es wird mit ihnen besser werden. Und wenn es momentan nicht besser wird, das Wort sagt es, dann habe ich es zu tun. Und es wird geschehen. wie auch immer. Gott gibt uns Gaben, habe ich hier geschrieben. Wir müssen sie nur nehmen und lernen, damit richtig umzugehen. Wir sind in einem geistlichen Kampf nicht alleine und das möchte ich so zum Schluss, zur Einleitung zum Schluss aufgreifen. Auf unserer Seite sind mehr als auf der Seite des Gegners. In 2. Könige 6 von Vers 15 an steht Folgendes. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und seine Diener sagte zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Da geht es um Elisa. Er aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine, also die Augen seines Dieners, Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen. Weißt du, auf unserer Seite sind mehr. Unabhängig von dem, wie ich mich fühle, unabhängig, ob ich mich kräftemäßig fühle wie eine Riese, es sind die Schlachtreihen des lebendigen Gottes. Und wenn Gott sagt, geh du alleine gegen das Heer, dann geh du alleine gegen das Heer, denn die Schlachtreihen Gottes folgen dir nach und du wirst den Sieg erringen. Ich habe hier noch geschrieben, wir sind nicht der Spielball der finsteren Mächte, sondern wir haben Autorität in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus, damit meine ich auch, ich sage nicht, ich weiß, wie es funktioniert und dann im Namen, sondern ich bin abhängig von dem lebendigen Gott. Er ist es, der uns den Sieg am Kreuz von Golgatha errungen hat. Gott Vater hat sein Amen dazu gesagt, als er Jesus Christus auferstanden stehen gelassen hat. Und das ist die Autorität, in dessen Autorität wir gehen, wenn wir unser Leben Jesus Christus mit aller Konsequenz übergeben haben. Mit aller Konsequenz meine ich ein ganzes Ja zu ihm sagen. Und dann immer wieder mehr lernen, ihm nachzufolgen. Petrus sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, des Nazareas, geh umher. Oder wie Luther sagt, steh auf und geh. Ich möchte dir sagen, was mir ganz ungeschützt auf dem Herzen liegt. Was für einen Eindruck ich habe. Gott hat den Eindruck, dass wir, die hier in diesem Raum sind, dass so manche da sind, die Luftstreiche machen, weil sie nicht wissen, welche Waffen sie haben und wie sie damit umgehen sollen. Und Gott möchte, dass du die Waffen kennenlernst, die Gott dir gegeben hat. Und dass du damit lernst, umzugehen. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass du lernst, in der Gemeinschaft auch damit umzugehen. Du brauchst den Nächsten für die Gemeinschaft in Gott. Und dann muss ich natürlich noch eines fragen. Möchtest du wirklich die Waffen Gottes haben? Manchmal ist es ja so, wir schlängeln uns irgendwie durch und irgendwie funktioniert das. Da denke ich oftmals an die Autofahrer. Manche fahren und werden kaum erwischt und irgendwann Blitz erwischt. Warum musste der Kasten denn gerade da stehen? Ich hatte mal in einer Gemeinde, hatte ich mal als Beispiel erwähnt, mir hatte niemand was gesagt, da habe ich gesagt, da kriegen es Christen fertig, wirklich hingebungsvolle Gebete in der Gemeinde zu beten und draußen rasen sie wie verrückt, halten sich nicht an die Gesetze, haben hinten noch einen Fisch drauf und anstatt, dass sie sich an die Geschwindigkeiten halten, sind sie eher bereit, den Fisch wegzumachen vom Auto. Dann hat mir der Leiter von der Gemeinde hinterher gesagt, du, hat dir jemand was erzählt? So, ich, nö, warum? Sagte, wir haben gerade heute Morgen einen Gottesdienst eingehabt, mit dem haben wir genau das Thema besprochen. Der rast, wir haben gesagt, du kannst als Christ nicht rasen, der hat den Fisch weggemacht und der hat mich ganz vorwurfsvoll angeguckt. Sag ich, du, ich habe keine Ahnung gehabt. Weißt du, unsere Nachfolge Jesu Christi, die kostet was. Die Erlösung ist kostenlos. Aber dann heißt es, jage nach der Heiligung und dem Frieden gegenüber jedermann, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Möchtest du den Herrn sehen? Dann eine Frage, wenn du im Kampf bist, möchtest du gerne siegen? Ich habe ja gestern erzählt, ich habe angefangen Karate, weil ich nicht immer verprügelt werden wollte. Du brauchst ja nicht Karate lernen, du brauchst bloß zu lernen, richtig in Jesus Christus zu sein. Und du kannst mit seiner Autorität den Feind so in die Flucht schlagen. Ich denke, das ist wichtig. Wir müssen wissen, welche Waffen wir haben. Bei uns ging es mal, wie viel Zeit habe ich? Bei uns ging es mal um geistliche Kriegsführung und da sagte einer zu mir, mein Geist ist ein Gebäude. Und wenn der Teufel an die Tür klopft, mach ich ihm nie auf, sag ich, warum nicht? Sagte, ja, der soll nicht in mein Haus reinkommen. Sag ich, du, ich mache ihm die Tür auf. Sagte, warum denn? Sag ich, weißt du, wenn der anklopft, mache ich die Tür auf und er sieht den Heiligen Geist, nimmt die Beine unter den Arm und haut ab. Warum? Weil der in mir ist, ist stärker wie der, der in der Welt ist. Ihr Lieben, lasst uns aufstehen, ich möchte gerne beten. Wie ist es in deinem Leben? Und ich bitte jetzt wirklich nicht rumzuschauen, sondern meinetwegen vor sich hin oder die Augen zuzumachen. Hast du heute Morgen gesehen, dass dir manche Dinge fehlen? Vielleicht hast du auch festgestellt, dass du zu sehr im Menschlichen gelebt hast. Du möchtest mehr von Gott. Und wenn du sagst, ja, du hast recht, ich weiß nicht mal, welche Waffe ich habe, dann heb deine Hand, wenn ich bete, dass ich dich mit einschließen kann. Dass wirklich Gott dir das zeigt. Und keine Angst, ich werde noch 2, 3 andere Fragen stellen, aber ich bete jedes Mal für dieses Thema. Und wenn du die Hand hebst, das ist nicht nur, dass ich es sehe, sondern viel wichtiger ist, Gott sieht es. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der seine Hand erhoben hat. Herr, du siehst die Herzen. Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft, mit deiner Weisheit in jedes Leben neu hinein. Öffne die Augen, dass sie die Waffen erkennen, Herr. Dass sie wirklich sehen, was sie von dir bekommen haben und lernen, damit umzugehen. Und ich danke dir, dass du es tust, Herr. Ich habe dann eine 2. Frage. Wie geht es dir im geistlichen Kampf? Kommst du dir manchmal vor, wie wenn du unter die Räder gekommen wärst? Auch als Christ bin ich mir manchmal vorgekommen, wie wenn ich nicht leben würde, sondern gelebt werden würde von den Umständen. Möchtest du, dass unter deine Füße, dass der Sieg Jesu in deinem Leben sichtbar wird? Dann heb auch jetzt die Hand, dass ich dafür beten kann, dass Gott wirklich zum Durchbruch kommt. Herr Jesus Christus, du siehst die Herzen und die Hände. Heiliger Geist, geh bitte durch die Reihen. Berühre jeden Einzelnen, der sich danach sehnt, von dir ausgerüstet zu werden. Gib ihnen Gnade und Kraft, Herr. Berühre du sie gerade jetzt. Und ich will dich loben und preisen und anbeten dafür im Namen Jesu. Und jetzt die letzte Frage. Ich habe gestern vom Feuer Gottes gesprochen, das manchmal irgendwie in meinem Herzen brennt. Und heute Nacht, als ich aufgewacht bin, habe ich gedacht, ich müsste eigentlich für jeden beten, der dieses Feuer haben will. Mit der Konsequenz, wie wir heute Morgen auch gehört haben, sich dafür zu entscheiden, ganz mit beiden Beinen im Reich Gottes zu sein. Wenn du dieses Feuer neu haben willst, das heißt nicht, dass du bisher nicht ungläubig warst, sondern das heißt einfach nur, dass der Geist Gottes dich ganz neu entzündet und dass du bremst, ohne dass du es kontrollieren kannst, der Geist Gottes kontrollierst. Wenn du das haben willst, dann heb jetzt deine Hand, dass ich dafür beten kann, dass Gott dich anrührt. Heiliger Geist, du siehst die Hände. Komm du mit deinem Feuer, berühre jedes Einzelne hier. Hilf, dass sie wirklich nicht das Feuer lenken können, sondern dass der Geist Gottes sie lenkt. Rüste sie aus im Namen Jesu. Lass die Herrlichkeit Gottes durch jedes einzelne Leben strömen, Herr. Berühre du sie, Herr. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Gnade gibst. Lieber Herr, und ich möchte zum Schluss noch beten. Wir haben gestern und heute gehört, welche Entscheidungen anstehen. Stärke uns die Sünde. Lass uns erkennen, was dein Wille ist, Herr. Wir wollen in deinem Weg, in deinem Willen gehen mit aller Konsequenz. Ich bitte dich für den Vorstand von der Gemeinde, Herr, dass du sie führst und leitest, auch meine Frau und mich. Ich bitte dich um jeden Einzelnen in der Gemeinde, dass du ihm Gnade gibst und Geduld, wirklich da auch betend dahinter zu stehen. Lass uns das erkennen, was dein Wille ist. Ich danke dir, dass du es tust. Herr, ohne dich können wir nichts tun. So bitte ich dich, lass du Ströme lebendigen Wassers fließen in diese Gemeinde hinein, bei jedem Einzelnen und in die Welt hinaus. Ich will dich loben und preisen und anbeten dafür im Namen Jesu. Amen.